Schön sein Samstag. Es ist herrlich, dass wir uns wieder hören. Und wisst ihr, was noch viel toller ist? Wenn ihr möchtet, dann können wir uns nächste Woche sogar wieder sehen.
Sehr, sehr besonders. Ich kann leider nicht dabei sein, aber du wirst uns grandios vertreten. Du wirst nach Berlin fahren und eine Live-Spezialfolge aufzeichnen. Ich bin wirklich sehr, sehr traurig, dass ich da sein kann. Es ist nämlich ein richtig cooles Event und zwar ist es das Dokumentarfestival, die Dokumentale, hat man auf jeden Fall schon mal gehört.
Klingt
die hat
fast
uns
wie
eingeladen.
Berlinale oder so,
ja,
ne?
Wir sind einen Step von der Berlinale entfernt. Ich war auch so, oh mein Gott, das klingt so cool. Die hat uns eingeladen am 15. Juni, da gibt es abends um 20 Uhr Behind Science auf der Bühne. Also 50% Behind Science sozusagen mit dir.
Genau.
Und die anderen 50%, die werden dann aufgestockt mit einer sehr, sehr guten Vertretung.
Das wird eine Top-Kombi von Behind Science und Respect Science. Das ist eine Initiative, bei der ich mit einer der Gründerinnen sprechen werde. Und wir reden da über Frauen in der Wissenschaft, über Perspektiven, die in der Wissenschaft selten vorkommen und wie die vielleicht einen Platz finden könnten. Also es geht um fehlende Sichtbarkeit und Ungerechtigkeit, aber auch um Chancen in der Wissenschaftswelt. Und Anlass für dieses Gespräch wird ein Film sein, den man auch auf der Dokumentale sehen kann. Und zwar heißt der Film Sally. Da geht es um Sally Ride, die erste US-Amerikanerin im Weltraum.
Oh ja, traurig, dass ich nicht mit dir auf der Bühne sitzen kann. Ich bin aber auch traurig, dass ich nicht im Publikum sitzen kann, weil ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr cool.
Ja.
Und ganz vielleicht lernt ihr ja Sally Ride auch hier bei uns im Podcast nochmal kennen.
Genau.
Dann ist das quasi der Full-Circle-Moment. Wir leben hier die Dokumentale dann vielleicht nochmal so ein bisschen, besprechen die quasi nach. Aber es lohnt sich auf jeden Fall da zu sein. Also wenn ihr aus Berlin kommt oder aus der Nähe oder mal Lust auf einen kleinen Berlin-Trip habt, dann unbedingt zur Dokumentale fahren und da Marie beobachten.
Sagt gerne Hallo. Sagt gerne, macht euch bemerkbar irgendwie oder kontaktet uns vorher über Instagram oder so.
Ja.
Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen.
Das wäre doch sehr cool. Das wäre sehr, sehr schön, wenn Behind Science die Community da auch stark vertreten wäre. Wir sprechen heute aber erstmal über ein anderes Thema, für das wir nicht in den Weltraum müssen. Wir bleiben in dieser Folge auf dem Boden und sprechen über einen Menschen mit einem wirklich bekannten Nachnamen. Der Name wird uns aber auch etwas in die Irre führen. Also zumindest wir waren da ein bisschen überrascht, wo uns dieser Name hingeführt hat. Wir sprechen heute über Adam Opel und Innovationen im Wandel der Zeit.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ja, und genau weil wir überrascht waren, möchten wir so gerne mit euch über Adam Opel heute sprechen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folge über die Erfindung des Fahrrads mit Karl Dreis, denn da haben wir ganz am Ende schon mal davon erzählt und Adam Opel zitiert. Der hat nämlich mal gesagt, bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad.
Oh, ich liebe dieses Zitat.
Das ist so schön.
Das ist so schön. Ich weiß, ne, jetzt mit Baby ist es einfach schwer, Fahrrad zu fahren und ich vermisse es so sehr.
Bald mit Anhänger.
Ich liebe Fahrradfahren, bald mit Anhänger, aber ich wirklich, das ist dieses Gefühl, einfach so schnell zu sein, sich den Wind durch die Haare flattern zu lassen und es ist einfach das beste Verkehrsmittel, keinen Parkplatz suchen zu müssen, keine Verspätung zu haben, also ich wirklich Fahrradfahren.
Ja,
das teile ich
sehr. Das
ist
echt so ein Freiheitsgefühl, ne?
Total.
Ja, nützlich und
bringt
angenehm.
Einen von A nach B. Also, was gibt's Besseres?
Wirklich. Also, wir haben euch das ja hier auch schon mal verraten, dass wir absolute Fahrradfans sind. Und deswegen fand ich das so schön, dieses Zitat zu hören und daraus zu hören, der Adam Opel war auch absoluter Fahrradfan. Aber es hat mich damals auch schon extrem verwirrt, weil man kennt ja eigentlich den Namen Opel von der Automarke. Und ich habe diese Verbindung zum Fahrrad überhaupt nicht gecheckt am Anfang. Aber tatsächlich hatte der Gründer dieser Firma Opel andere Interessen, nicht nur Autos.
Nee. Deswegen zumindest nicht so von Anfang an war der Name Opel damit verbunden. Deswegen wird das hier so eine kleine Firmengeschichte heute auch, vielleicht mal so ein bisschen was Neues. Könnt ihr ja am Ende mal kommentieren, wie ihr euch sowas gefällt. Es ist nicht die klassische Erfinder- oder Erfinderinnen-Geschichte, aber es ist quasi die Erfindung einer Marke oder wie sich eine Marke etabliert hat.
Stimmt.
Und ja, deshalb tauchen wir jetzt mal ins Leben von Adam Opel ein. Mhm. Der kommt aus Rüsselsheim, einer meiner absoluten Lieblingsstädtenamen, Rüsselsheim. Da ist er.
Oh nein, hey, bis jetzt habe ich mir nie Gedanken über den Namen gemacht.
Ich finde, das so, klingt so niedlich einfach, Rüsselsheim. Oh. Ganz, ganz süß. Stell dir vor, du bist Rüsselsheimer. Das ist richtig cool. Ja, er ist Rüsselsheimer und wird da 1837 geboren, also vor 188 Jahren. Mhm. Er macht da eine Ausbildung bei seinem Vater, der als Schlosser eine Werkstatt hat. Eine sehr praktische Ausbildung, die einem vieles ermöglicht. Mhm. Adam macht also bei ihm eine Lehre und wie das dann so üblich ist, macht er danach noch eine Gesellenwanderung. Also erstmal ein sehr klassischer Weg als Schlosser.
Genau, also er ist dann so ein bisschen nach dieser Lehre auf Wanderschaft und kommt auf seinem Weg so durch verschiedene Länder und Städte. Es geht von Eschweiler über Lüttich, über Brüssel und am Ende landet er in Paris. Und da kommt er in Kontakt mit den neuesten Innovationen. Und das ist damals was, wo ich jetzt denken würde, okay, es wäre jetzt auf meiner Liste der Innovationen nicht direkt ganz oben gewesen. Mhm. Aber Adam ist komplett fasziniert von einer Sache, die er dort sieht, und zwar von der Nähmaschine. Mhm. Die findet er so spannend, dass er selbst auch verstehen möchte, wie die genau funktioniert. Er arbeitet dann in mehreren Firmen. Das ist ja auch typisch, dass man auf Wanderschaft immer mal wieder in Firmen auch arbeitet, um Geld zu verdienen. Und kommt so jetzt der Sache näher, wie das mit den Nähmaschinen läuft, und versucht dann, als er wieder zurück in Rüsselsheim ist, selbst eine Nähmaschine zu bauen. Und zwar in der Werkstatt seines Vaters wieder.
Ja, wobei, wenn man drüber nachdenkt, eine Nähmaschine ist schon verdammt cool und beeindruckend, ne? Und ich meine, ja, früher musste eben alles mit der Hand genäht werden, auf einmal eine Maschine, die das übernimmt.
Das stimmt
und
schon, klar.
Kleidung.
Jede Art von Maschine war krass, ne?
Ja, und Kleidung trägt einfach natürlich jeder oder was weiß ich, Stoffsachen, Vorhänge, Bettzeug etc. Alles muss genäht werden und dann eine Maschine, die das so ordentlich für einen übernimmt, schon beeindruckend. Also kann ich schon auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
Kann man sich auch gut vorstellen, so in Paris, ne, wo dann alle da
alle
tolle
in
Mode tragen.
Gewändern.
Ja, ja. Aber schon eine witzige Vorstellung. Er versucht das jetzt nach Rüsselsheim zu bringen.
Ja, genau. Er versucht die Nähmaschine da ganz groß rauszubringen. Und das entpuppt sich aber als sehr kompliziert mit dieser Nähmaschine. Es dauert ein halbes Jahr, bis er sie fertig hat. Aber er schafft es und baut sich 1863 tatsächlich eine eigene kleine Werkstatt, damit er die da nochmal in größerer Produktion bauen kann.
Um auch mal so ein bisschen rauszukommen aus der Werkstatt von deinem Vater, glaube ich. Ja,
nabelt sich da so ein bisschen auch ab. Ne? Mhm. Und dafür baut er dann einen Stall um und bietet dort eben seine Nähmaschinen an, die er da jetzt perfektioniert hat. Und das ist tatsächlich so eine echte Marktlücke, denn drei Jahre später im österreichisch-preußischen Krieg müssen viele Uniformen genäht werden. Mhm. Wir kommen irgendwie immer wieder dahin. Kriege waren häufig so ein Innovationsmotor, auch wenn das irgendwie immer die traurige Wahrheit ist. Mhm. Also ja, Uniformen werden zuhauf gebraucht und Adam produziert jetzt mit eigenen Nähmaschinen und handelt mit Maschinen aus Frankreich. Es läuft so gut, dass er ein Grundstück am Rüsselsheimer Bahnhof kaufen kann, was ja wirklich perfekt ist, um die Sachen auch transportieren zu können. Genau, wo er dann ein Haus hat und auch eine eigene Fabrik aufbaut. Das Opelwerk hat nach 20 Jahren mehr als 20 Beschäftigte und baut jährlich 15.000 Nähmaschinen. Ich finde, 20 Beschäftigte ist ziemlich wenig dafür, dass sie sehr, sehr viele Nähmaschinen produzieren.
Das stimmt.
Also ja, fleißige Kollegen waren das da auf jeden Fall. So startete das Opelwerk.
Genau, wir müssen mal festhalten, das Opelwerk bedeutete dann damals, da wurden Nähmaschinen produziert. Mhm. Also das ist
der Ursprung.
Das erste, genau, der Ursprung. Er bekommt finanzielle Unterstützung noch für den Start seines Unternehmens von seinem Bruder und seinem Onkel. Und er bekommt auch eine Mitgift, als er heiratet. Er heiratet Sophie Marie Scheller. Den Namen sage ich nur, um hier mal wieder eine Marie einzuschleusen.
Stimmt. Und immer noch gab es keine Luisa. Ich bin wirklich eine Luise, ne, hatten wir ja mal.
Ja,
aber
so ähnlich mal, ne? Ja. Doch, dieses Baby, ne?
Das erste Baby, was in vitro quasi.
Ja.
Aber ich finde, es gibt hier immer noch einen Marie-Überhang.
Aber es ist auch einfach ein, guck mal, ein perfekter Zweitname, Sophie Marie.
Stimmt.
Naja.
Ey, guck mal, ich heiße doch Sophie mit Zweitnamen. Haben wir das hier schon mal verraten?
Ja, dann bist du ja quasi mit drin.
Ja, weiß quasi.
Ach, okay, stimmt. Ja, dann.
Das stimmt mich jetzt hier wieder ein bisschen.
Siehst du, alles gut. Ja, und sie ist eben die Tochter eines vermögenden Hotelbesitzers und Likörfabrikanten. Und deswegen bringt sie da jetzt auch so ein bisschen Geld mit in die Ehe. Ich hoffe, dass das nicht der einzige Grund war, sie zu heiraten.
Ich
aber Adam ist schon so ein geschäftstüchtiger Typ. Und deshalb reagiert er auch damals sofort, als er bemerkt, ach, das mit den Nähmaschinen. Ich kann mich nicht alleine auf das Geschäft verlassen. Er guckt sich so ein bisschen dann um, ob es noch andere Innovationen gibt, ob er noch mal so ein bisschen umrüsten kann. Und siehe da, es gibt tatsächlich eine neue Innovation, die da auf dem Vormarsch ist und die ganz ähnliche Herstellungsschritte hat, und zwar Fahrräder.
Also ich meine, wir haben es ja gespoilert, dass es um Fahrräder geht, aber wirklich ja. So von der Nähmaschine zum Fahrrad zeigt einfach nur, dass er einen guten Blick dafür hatte, was gerade gebraucht wird.
Dass er auch sehr offen war.
Sagen, ne? Ja, und sehr, stimmt. Ja, ja, der hat irgendwie einfach erkannt, womit sich auch Geld machen lässt. Ne?
Ja, aber jetzt sag mal, wo er drauf kommt,
ja.
Auch die Idee, das ist wieder interessant.
Tatsächlich wieder in Paris hat er diese Idee mit den Fahrrädern. Das scheint so sein Inspirationsort gewesen zu sein. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Es ist einfach eine Stadt mit einem sehr, sehr, ja, inspirierenden, so einer inspirierenden Luft oder wie sagt man das, Atmosphäre.
Ja.
Ja, also kann man schon irgendwie auf gute Ideen kommen da.
Ich glaube auch, wenn man da in so einem Café sitzt und dann guckst du mal so auf die Straße, was vorbeikommt und dann sieht er ja auf den Straßen von Paris Fahrräder.
Ja, da sieht er Fahrräder, beziehungsweise Hochräder waren das da noch. Und dieses Hochrad, das schenkt er dann direkt seinen 5 Söhnen. Er hat 5 Söhne zu Weihnachten und schon bald stellt er dann selbst Hochräder in Rüsselsheim her.
Klar.
Also bringt dann von Paris die Fahrräder nach Rüsselsheim. Also der Gute hat wirklich Rüsselsheim sehr durch neue Innovationen begeistert.
Voll. Und er bringt die nicht einfach nur dahin und importiert die, sondern er baut die ja selbst.
Ja.
Und dieses Hochrad, das ist wirklich das, was man sich so ganz groß vorstellt mit so riesigen Rädern. Das wird aber dann bald auch abgelöst vom Niederrad. Man nannte das damals auch Sicherheitsrad, denn
das finde ich so witzig.
Ja, es ist einfach wesentlich sicherer, wenn du nicht so ein großes Rad da dran hast. Und
aber es klingt so ein bisschen wie so das Fahrrad für die jetzt nicht ganz so gut Fahrrad fahren können. Ne? Also du kannst jetzt kein Hochrad fahren, du musst jetzt hier das Sicherheitsrad fahren irgendwie.
Ja, okay, warte mal, dann sage ich lieber, es ist der Vorläufer des modernen Fahrrads.
Na gut.
Das klingt schon wieder gut, ne? Denn es hat ja eigentlich nur Vorteile, dass das niedriger ist. Und dass auch die Achse so ein bisschen verschoben ist. Also man verschiebt einfach den Fahrersitz dann auch so komplett nach hinten. Der Schwerpunkt verändert sich und es kommt zu viel weniger Stürzen. Also es heißt nicht ohne Grund das Sicherheitsrad, weil es einfach ja weniger Unfälle gibt. Die Gefahr, über den Lenker zu fliegen, ist nicht so groß. Und du hast natürlich auch nicht so viel Fallhöhe, wenn du niedriger bist. Es gibt damals auch noch so Hochräder, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, wie es heute ja auch Einräder gibt. Das ist eher so, ja, als Kunstart, Radsport, so für sowas wird das noch verwendet.
Mhm.
Und ja, so der berühmteste Rahmen, der sich dann damals durchsetzt, Rahmenform, das klingt jetzt wieder sehr cool, ist der Diamantrahmen. Und
ja,
in diesem Style, das Niederrad mit Diamantrahmen, das setzt sich auf jeden Fall dann durch, auch als Massenverkehrsmittel und wird auch so ein echter Trendsport, könnte man sagen. Es gibt ganz viele Fahrradrennen auf einmal mit diesen neuen Rädern und Adams Sohn Karl, auch der macht mit bei sowas und gewinnt zum Beispiel bei einem Niederradrennen in Frankfurt. Und ja, das sind einfach so Zeichen, die deutlich machen, es lohnt sich jetzt auf diese modernen Fahrräder zu setzen. Und deshalb setzt Adam auf eine eigene Fabrikhalle, nur um Fahrräder zu produzieren.
Richtig genial. Also ja, mit diesen Niederradrennen, ich glaube, das war auch ein wirklich tolle Stimmung da, als dieses neue Fahrzeug einfach quasi so in ein Volkssport wurde und dann auch zu so sportlichen Anlässen genutzt wurde. Es läuft jetzt richtig, richtig gut in der Produktion, denn die Opel-Söhne, die sind da die beste Werbung auch für das Niederrad. Zum einen, weil sie wirklich gut in Radrennen sind. Also sie sind da nicht nur, haben nicht nur die besten Räder wahrscheinlich, die da frisch aus der Produktion kommen, sondern sie sind einfach auch echt gut in dem Sport. Sie gewinnen mehr als 560 Rennen. Wo ich mir auch denke, oh mein Gott, wie viele Rennen gab es denn bitte da? Also das scheint ja wirklich so das Ding gewesen zu sein. Es gibt auch sogenannte Distanzrennen, also dann halt natürlich über weite Strecken. Ja. Friedrich gewinnt zum Beispiel die Distanzfahrt von Basel nach Kleve, die 620 Kilometer lang ist. Richtig beeindruckend. Und das ist natürlich die beste Werbung fürs Fahrrad, das damals mit dem Pferd konkurriert hat. Ja. Und es gibt ein sehr berühmtes Foto der Opel-Söhne, wo wir wirklich lachen mussten. Das ging auch damals schon um die Welt. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur, also ja, um die Behind-Science-Welt zumindest geht. Wir müssen euch das auf jeden Fall anhängen. Da sitzen diese fünf Opel-Söhne auf einem Quintuplet. Also, das ist so cool. Also kein Tandem, das sieht man ja manchmal, ne, wo zwei Sitze hintereinander sind, sondern ein Quintuplet. Und ich möchte mich einsetzen, dass solche Fahrräder wieder modern werden.
Ja, also da sitzen fünf Leute hintereinander.
Fünf Leute hintereinander. Friedrich, Heinrich, Ludwig, Wilhelm und Karl hintereinander aufgereiht. Ich gucke mir gerade das Foto nochmal an und muss direkt wieder so lachen. Alle so
die
wirklich
haben auch alle
wie
das Gleiche an.
Ja, wie die Heinzelmännchen irgendwie noch, tragen alles dasselbe, alle mit so einem, mit so einer Kappe im schwarzen Anzug. Es sieht wirklich aus wie so Copy-Paste quasi. Und das ist ein tatsächliches Fahrrad, wo wirklich fünf Leute drauf fahren können und der vordere
erwachsene Leute, muss man sagen.
Lenkt.
Nicht, dass ihr euch die Söhne jetzt irgendwie vorstellt wie Kinder. Es sind Männer.
Genau, nee, das sind erwachsene Männer. Und ich will das einfach, es gibt ja diese Bierfahrräder, diese, das ist jetzt nicht ganz so meins, ne, die so rund sind. Aber sieht auch mal ziemlich lustig aus. Aber diese Räder, wo alle hintereinander sitzen, ich glaube, ich habe einmal eins gesehen, wo drei hintereinander saßen, aber
krass,
fünf.
Auch schon heftig.
Total witzig.
Ja,
also,
weil das Ding hat ja trotzdem nur zwei Räder.
Ja, es hat trotzdem, genau, dass das überhaupt so stabil ist, ne?
Ja, also man muss sehr eng gesessen haben.
Und man muss sich auch gut absprechen, wenn man absteigen wollte. Also, dass einem, dass dem Letzten da nicht die Pedale irgendwie gegen die Beine geschlagen sind, wenn der schon die Beine runtergemacht hat, ne?
Ja,
also echt, sieht super lustig aus. Schaut euch das unbedingt an. Und wenn ihr wisst, wo so ein Fahrrad steht, schreibt uns bitte. Ich finde das so cool.
Das ist ja so toll. Und es
ich hoffe, sowas gibt's noch.
Ich finde, man sieht aber auch, wie, also einmal, dass dieser Fahrradhype in dieser Familie einfach sehr groß war und dass die aber auch sehr eingespielt waren so als Team. Also wie du schon sagst, dass man da
oder
nicht umfällt.
Oder das zumindest
und
vermittelt haben, ne? Man weiß ja nicht, was da in der
das
Familie abging.
Das war das Image auf jeden Fall.
Genau, konnten das gut verkaufen.
Wobei bei Adam selbst war es ja auch schon so, er hat da bei seinem Vater gelernt und so. Ich glaube, die waren schon familienverbunden. So
verbunden auf jeden Fall.
Ja, aber es wird auch noch ein bisschen spannend, was diese fünf Söhne noch in dieser Firma bewirken. Denn es gibt jetzt eine überraschende Wendung in der Familiengeschichte. Eine traurige auch, denn Adam bekommt Typhus und als er 58 Jahre alt ist, stirbt er daran.
Ja, das ist die traurige Geschichte, wie Adam quasi von der Familie gegangen ist. Jetzt muss jemand Neues das Unternehmen übernehmen.
Ja.
Und da ist erstmal, kommt erstmal eine in Frage, und zwar ist das Sophie, die mit ihren fünf Söhnen jetzt alleine das ganze Geschäft weiterführt, die ganze Produktion auch. Und es klappt tatsächlich auch ziemlich gut. Sophie führt jetzt das Fließband ein. Das ist ein ganz entscheidender Schritt in der Produktion, also dass das Ganze noch mal schneller ablaufen kann. Und die Firma wächst durch diesen sehr entscheidenden Innovationsschritt schnell weiter, beschäftigt mittlerweile mehr als 1000 Angestellte, produziert tausende Nähmaschinen und Fahrräder. Auch eine sehr kurios erscheinende Produktionsüberschneidung, genau. Und wir erinnern uns von 20 Angestellten zu 1000 jetzt schon. Also es läuft, obwohl Adam nicht mehr in der Familie ist, ziemlich gut.
Ja, sehr. Also Nähmaschinen werden immer noch mehr produziert als Fahrräder, aber trotzdem ist Opel in dieser Fahrradwelt sehr, sehr berühmt. Als irgendwann auch Sophie dann stirbt und Ludwig im Ersten Weltkrieg fällt, übernehmen Friedrich und Wilhelm den ganzen Laden und machen Opel in den 1920ern zum größten Fahrradhersteller der Welt. Also wenn man damals gesagt hat, ich fahre einen Opel, dann bedeutete das nicht, ich fahre ein Opel Astra, sondern ich fahre ein Fahrrad.
Ja.
Besonders bekannt, vielleicht könnt ihr euch das auch mal merken, das Opel-Rennrad ZR3. Denn mit dem Rad wurden wohl wirklich die besten Rennradfahrer der Welt ausgestattet. Und wenn die damit ihre Bestzeiten gefahren sind, war das natürlich auch wieder total gute Werbung. Vielleicht so ein bisschen wie ja heute das auch so ist, wenn Leute so Marathon oder Ironman oder so gewinnen und dann natürlich auch geguckt wird, was hatten die für Schuhe
an. Welche Schuhe? Ja, stimmt. Boah, ja, über die Innovation von Laufschuhen könnten wir wahrscheinlich 20 Folgen hier machen. Das ist ja auch grandios, was da mittlerweile irgendwie mit drin verbaut wird. Aber ganz anderes Thema.
Teilung,
ja. Ja, ganz andere Zeit. Gleichzeitig kündigt sich jetzt aber hier zeitlich etwas an, und zwar die Wirtschaftskrise, die auch Opel betrifft und dazu führt, dass Wilhelm und Friedrich, zwei der Söhne, 1929 80% ihrer Unternehmensanteile verkaufen an den amerikanischen Automobilkonzern General Motors, der Opel 3 Jahre später komplett übernimmt. Also weg von der Familienfirma hin zu einem amerikanischen Unternehmen. Die Brüder blieben zwar im Aufsichtsrat, aber die Firma, die einst berühmt für Nähmaschinen und Fahrräder war, gehört jetzt einem Autokonzern. Also ja, da kündigt sich schon an.
Wendung.
Total. Und da kündigt sich jetzt aber an, warum wir später dann Opel mit Autos verbinden werden.
Ja, und um sich das auch nochmal klar zu machen, das passiert jetzt alles, nachdem Adam tot ist. Und also er hat das gar nicht quasi so eingefädelt, dass das mal irgendwas mit Autos zu tun haben wird. Er hat sogar mal gesagt, als er ein Auto gesehen hat, aus diesem Stinkkasten wird nie mehr werden als ein Spielzeug für Millionäre, die nicht wissen, wie sie ihr Geld wegwerfen sollen. Das war ein Zitat von ihm. Also er hatte auch eine Meinung über Autos. Hätte er sich wahrscheinlich auch nicht erträumen lassen, wie das mal weitergeht. Und vom Fahrrad war er so begeistert, ne?
Ja, ob das so in seinem Sinne war. Aber ja, so ist das Geschäftsleben. Mhm. Und in das Geschäft mit Autos war Opel inzwischen dann halt schon eingestiegen. Also die Firma Opel unter diesem Namen noch lief. Die Opel-Werke produzieren dann jetzt eigene Autos. Es gibt in der Nähe von Rüsselsheim auch eine Opel-Rennbahn. Das war quasi so die Vorläuferin vom Nürburgring und dem Hockenheimring. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg wird aber dann vor allem wichtig, welche Fahrzeuge sind rüstungstechnisch relevant. Wir haben hier wieder das Thema, wie verändert Krieg und Krise die Innovation, und das sind dann eben nicht Fahrräder, und deshalb stellt Opel die Fahrradproduktion dann auch komplett ein, nach mehr als 2 Millionen produzierten Fahrrädern.
Krass.
Irgendwie schade. Klingt wirklich wie so eine Ära, die zu Ende geht.
Und es wird also im Zweiten Weltkrieg der ganze Fahrradzweig gestoppt, aber nicht nur. Am Ende wird sogar ein Großteil der Opel-Werke komplett zerstört, also der Fabrik. Die gesamten Werke müssen nach dem Krieg erstmal komplett wieder aufgebaut werden. Also so die Firma berappelt sich wieder so ein bisschen. Es kommen auch nochmal neue Standorte dazu. Es gibt dann Opel-Werke in Bochum und Eisenach. Aber es werden definitiv keine Fahrräder mehr gebaut, sondern nur noch Autos.
Ja, das ist quasi der Wandel von der Fahrradfirma und Fahrräder und Nähmaschinen tatsächlich zu einer Autoproduktion, Automarke, genau. Und erst einige Generationen später wird dann diese Fahrradgeschichte von Opel tatsächlich fortgeführt. Der Urenkel von Adam probiert das aus. Gregor von Opel erstellt 2015 in Frankfurt die Fahrradmarke Opelit Bikes vor. Die Marke produziert Mountainbikes, Rennräder, E-Bikes, also alles, was das Fahrradherz begehrt, und mit regionalen Namen. Die Radmodelle heißen zum Beispiel Taunus Blitz oder ganz witzig Manhattan. Also die Opels, die konnten ihre Sachen verkaufen, könnte man sagen.
Ja, das stimmt.
Haben sich schon immer gute Sachen ausgedacht, um da ihre Produktionen anzukurbeln, ja, geschäftstüchtig waren sie.
Schon spannend, dass so ein Urenkel das jetzt versucht, nochmal so aufleben zu lassen, aber natürlich auf einem ganz anderen Level einsteigt. Also das sind jetzt nicht die riesigen Opel-Werke, die diese Fahrräder bauen, sondern er gründet dafür diese extra neue Firma. Mhm. Und ja, muss man jetzt mal beobachten, wie sich das entwickelt. Also ja, im selben Jahr wird in Rüsselsheim noch ein Fahrradweg eröffnet, der sogenannte Opelsteg. Vielleicht seid ihr über den schon mal gerollt. Der führt so am Mainufer vorbei, am ehemaligen Opel-Kraftwerk. Und ja, ich finde es ganz schön, dass die Opel-Fahrräder so gesehen noch ein bisschen weiter rollen. Bei den Autos hört man auch immer mal wieder, dass es da Produktionsstopp gibt. Das Werk in Bochum, das wurde sogar vor 10 Jahren ganz geschlossen. Also obwohl da irgendwie sehr viel Geld reingeflossen ist, ist da einfach Wandel. Und man muss auch so gucken, wie sich Erfindungen mit der Zeit entwickeln, also wie die in so eine Zeit passen. Mhm. Ich finde, das sieht man an dieser Opel-Geschichte extrem gut und dass manchmal vielleicht auch so einen Schritt zurück zu machen in die Vergangenheit trotzdem bedeuten kann, dass man eigentlich einen Schritt nach vorne macht und nicht stehen bleibt.
Mhm. Das stimmt. Ja. Aber auch eben spannend, dass eigentlich diese Firma, ich will jetzt nicht sagen, zweckentfremdet wurde, weil das wäre auch ein bisschen extrem. Ja. Aber irgendwie war es ja schon so, dass er andere Ideen hatte. Und jetzt ist es eben zu was ganz anderem geworden. Aber gut, so hat es sich eben in die Zeit gefügt.
Ja. Ich wüsste gerne, ob so, wenn man diese Folge in 10 Jahren nochmal hört, ob die dann vielleicht dann gar keine Autos mehr produzieren, sondern wieder nur Fahrräder.
Ja, ich glaube, da müssen wir nicht 10, sondern vielleicht 100 Jahre nach vorne springen. Vielleicht sind es dann auch irgendwie fliegende UFOs, keine Ahnung.
Ja, ganz neue Geräte. Vielleicht müssen wir alle erstmal wieder einen Ausflug nach Paris machen.
Ja, vielleicht lassen wir uns da mal alle so ein bisschen inspirieren. Oder wir fahren mal über in Rüsselsheim, da über den Fahrradweg. Vielleicht kommen da auch noch mal ein paar neue Gedanken.
Stimmt.
Also auf jeden Fall eine super spannende Firmengeschichte. Wie gesagt, schreibt uns gern mal, ob euch auch solche Firmengeschichten interessieren, die dann vielleicht weniger so Erfindungen beinhalten, sondern mehr eben so dieses, wie entwickelt man innovativ Dinge weiter, die es vielleicht auch schon gibt.
Wir hatten ja so eine Firmengeschichte auch, die war auch super spannend, von der Firma L'Oreal. Da ging es um die Erfindung der Sonnenmilch.
Ja.
Auch eine schöne sommerliche Folge. Vielleicht habt ihr Lust, die hier im Anschluss noch zu hören. Können wir euch mal verlinken.
Ja, stimmt. Und was wir euch auch noch verlinken, ist natürlich die Erfindung des Fahrrads.
Ja,
weil
klar.
Da schließt sich jetzt quasi ein Kreis.
Rad.
Wow. Bevor hier noch schlimmere Überleitungen kommen, verabschieden wir uns ins Wochenende, in die Woche oder wann auch immer ihr uns hört. Wir hören uns nächste Woche wieder mit jemandem, der nicht ganz so bekannt war, aber trotzdem ja auch ein ziemliches Genie. Mhm. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.